Das heißt einmal in der Bibel von Jesus, er heilte sie alle. Und das ist das Thema heute. Und wir wollen ja unseren Jesus besser kennenlernen. Und dazu sind ja die biblischen Aufzeichnungen, die wir da in den Evangelien, der Apostelgeschichte und so weiter lesen, von großem Nutzen. Und heute wollen wir ihn eben in Bezug zu Krankheiten, zur Heilung anschauen. Und vielleicht einige festgefahrene Lügen und Meinungen, den Boden oder das Fundament unter den Füßen rausziehen, damit diese Lügengebäude zum Wackeln kommen und vielleicht auch einstürzen. Aber vorab ein Vers aus dem Hebräer, Kapitel 13, Vers 8 und Johannes 14, 9 ist eine Basis, damit wir nicht dann wieder auf ein falsches Gleis kommen. Jesus Christus ist derselbe gestern und heute und in Ewigkeit. Und Jesus selber sagte, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Diese zwei Verse müssen wir uns erst einmal ganz fest einprägen, dass wir wissen, dass Jesus heute derselbe ist als damals und dass er morgen und in Zukunft immer noch derselbe sein wird. Und so wie er sich präsentiert hat, so ist auch der Vater. Er hat den Vater wiedergegeben, wiedergespiegelt. Das müssen wir wissen, weil Religionen, Meinungen und was weiß ich wer, haben den Menschen einen falschen Jesus dargestellt. So wie er gar nicht ist, dann hätte er sich ja verändert, aber er ist dasselbe heute wie gestern und wie er auch immer sein wird. Weil er ist perfekt und wenn er sich verändern würde, könnte er eigentlich nur schlechter werden, weil besser wie perfekt geht ja nicht. Also er hat sich nicht verändert und er wird sich auch nicht verändern. Müssen wir ganz fest uns einprägen. Und vor allem ist für uns wichtig, dass wir den Jesus kennen wir heute. Den Jesus heute, weil den Jesus gestern und den Jesus morgen, den lässt ja die Religion vielleicht gerade noch durchgehen, weil sich da ja keine Gefahr für die Mächte der Finsternis entwickelt. Aber wenn du Jesus kennst, wie er heute ist und wie du ihn heute begegnen kannst, das setzt seine Kraft heute frei. So wie die ihn damals berührten und Kraft freigesetzt hat, so wenn wir ihn heute berühren, durch den Glauben setzt es heute die Kraft frei. Und die brauchst du, die Kraft, um geheilt zu werden. Und da brauchst du Wahrheit, weil Lügen binden und Wahrheit macht frei. Wahrheit macht den Heilungsstrom frei aus dem geistlichen Bereich in deinen Körper hinein, dass du geheilt werden kannst. So, jetzt zu Jesus erst einmal in den Evangelien, wie er geheilt hat. Da können wir einiges daraus lernen. Es heißt hier in Matthäus 12, 15 schon mal, es folgten ihm große Volksmengen und er heilte sie alle. Müssen wir wissen, er heilte sie alle, nicht nur ein paar wenige oder wie es in Nazareth war, nur ein paar Schwache. Kommen wir später drauf, warum das da nicht mehr passiert ist. Und dann ging es los, Matthäus 4, 23, 24. Er zog in ganz Galiläa umher, lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium des Reiches und heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen unter dem Volk. Und die Kunde von ihm ging hinaus in das ganze Syrien. Und sie brachten zu ihm alle Leidenden, die mit mancherlei Krankheiten und Qualen behaftet waren, und Besessene und Mondsüchtige und Gelähmte, und er heilte sie. Also, er heilte jede Krankheit, jedes Gebrechen. Sie brachten alle Leidenden zu ihm, verschiedensten Krankheiten und Qualen behaftet waren, und er heilte sie. Es steht nirgends, er heilte sie nicht oder er war jetzt müde und jetzt wollte er nicht mehr. Er hat alle geheilt. Als Beispiel noch Lukas 9,11 lesen. Volksmengen folgten ihm und er nahm sie auf und redete zu ihnen vom Reich Gottes und die Heilung brauchten, machte er gesund. Also das ist eine ganz schöne Aussage. Die Heilung brauchten, machte er gesund. Und jetzt immer wieder mit dem Hintergrund merken, Jesus Christus ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Und damals, gestern, war er so, die Heilung brauchten, machte er gesund. Er machte sie gesund. Das ganz festhalten, das heißt, wenn wir die Frage stellen, will Jesus auch heute, hier und jetzt heilen? Und das ist wichtig für deinen Glauben oder für unseren Glauben, dass wir auf diese Frage auch eine zuverlässige Antwort haben. Ein Aussätziger kam damals zu Jesus und hatte ungefähr dieselbe Frage. Er wusste, aha, der Jesus, der kann mich heilen, er kann mich reinigen, ist kein Problem. Ich habe das gehört und vielleicht schon irgendwo auch gesehen. Aber die Frage ist, ob er es auch bei ihm tun will. Da war er sich unsicher, der Aussätzige. Aber das ist die Frage schlechthin. Weil wenn sich ein Mensch nicht sicher ist, ob Jesus ihn heilen will und ob er ihn jetzt heilen will, dann kann der Glaube nicht so gut zugreifen, da kann er nicht gut empfangen, weil da steckt der Zweifel mit drin in solchen Gedanken. Und die Schrift sagt ja, dass der Zweifel da nichts empfangen wird. Und es klingt hart, aber es ist die Wahrheit. Und in Markus 1, ab Vers 40 steht es mit diesem Aussätzigen, es kommt ein Aussätziger zu ihm, bittet ihn und kniet nieder und spricht zu ihm, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Ja, also wenn du willst, aber mit dem Zwischengedanken, wenn er aber nicht will, ich weiß nicht, ob er es will. Dann geht es hier weiter und Jesus war innerlich bewegt und streckte seine Hand aus, rührte ihn an und spricht zu ihm, ich will, sei gereinigt. Und sogleich wich der Aussatz von ihm und er war gereinigt. Also diese zwei Worte von Jesus, ich will, sind maßgeblich. Ich will, und wenn er gestern so war, ist er auch heute so, und er wird auch zu dir sagen, ich will, sei gereinigt oder sei geheilt oder sonst was, was du eben auch brauchst. Und da wird, wenn du darüber nachdenkst und diese zwei Worte auf ihn projizierst und auf dich, so ungefähr in der Gemeinschaft du und Jesus, in der Lage von so einem Kranken oder Aussätzigen, und er dir sagt, ich will, sei gereinigt, sei geheilt, dann wird es auch so geschehen. Bei diesem Mann heißt es hier, sogleich wich der Aussatz von ihm. Also Jesus sagte ihm, dass er ihn heilen will und er hat es auch getan. Und dieses Wort sogleich heißt entweder sofort oder innerhalb kurzer Zeit. Also nicht erst nach vielen Jahren oder Monaten oder was sonst was. Die zu Jesus kamen, wurden entweder sofort geheilt, schlagartig oder innerhalb kürzester Zeit. Vielleicht diejenigen, wenn du das Beispiel nehmen magst, die Jesus geschickt hat, geht jetzt los, geht zu den Pharisäern, den Schriftgelehrten, nein, zu den Priestern und zeigt euch, und während sie hingingen, wurden sie geheilt. Oder der zum Teich Bethesda gehen musste und sich dann den Dreck wieder aus den Augen waschen, der wurde dann geheilt. Aber das heißt auch, nicht irgendwann, nach Tagen, Wochen und Jahren, sondern er wurde geheilt. Aber er hatte vorher diese Begegnung mit Jesus. Auf das kommt es immer drauf an. Die Begegnung mit Jesus ist das A und O. Und da müssen wir unseren Glauben drauf ausrichten. Aber hier sehen wir, Jesus kann erstens und Jesus will. Das ist fast noch wichtiger als kann, weil dass Jesus das alles tun kann, daran zweifeln ja die wenigsten. Aber ob er will und vor allem ob er jetzt will, ja, das ist dann die große Frage, weil man hat schlechte Erfahrungen gemacht und der ist nicht geheilt worden und damals habe ich auch mal beten lassen und ist nichts passiert. Das haut natürlich so richtige Zweifel in deinen Kopf rein, wie große Nägel, die sich da festsetzen. Aber an diesen Dingen, die sich da festgesetzt haben, müssen wir sägen, die müssen wir wieder rausbringen, weil sonst passiert tatsächlich nichts. Diese falschen Gedankengänge, die blockieren einfach dann den Fluss des Geistes. Also ganz wichtig, Jesus dasselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Und er wollte damals heilen, er will auch heute, hier und jetzt heilen. Ja, es wäre paradox, wenn Jesus am Kreuz für dich leidet, deine Strafe, deine Sünde, deine Krankheit, alles trägt. Und dann sagt er ein paar Tage später, na, aber heilen will ich dir jetzt nicht, ich habe es jetzt überstanden, jetzt mag ich nicht mehr. Das passt ja überhaupt nicht ins Konzept. So ist Jesus nie und nimmer. Und was auch noch wichtig ist, Jesus sagte nie zu einem Kranken, der zu ihm kam, ja, oh, du musst da erst noch Buße tun, du bist da ein ganz schlimmer Sünder, dich heile ich nicht. Oder vielleicht erst später, wenn du anständig Buße getan hast. Jetzt musst du erst einmal die Krankheit tragen. Das hat er nie getan. Und wenn er sich nicht verändert hat, und er kann sich auch nicht verändern, dann sagt er das auch heute nicht. Aber es sagen so viele Pastoren, Gemeindeleiter und Christen, die sagen, ja, der schlimme Sünder, na, den heilen wir jetzt nicht, der muss schon zuerst, ja. Wenn du annimmst, die Besessenen, die da kamen zu Jesus, die gewalttätig waren, was hat er getan? Er hat sie einfach geheilt, er hat sie befreit von diesen Geistern, die sie bedrängt haben oder die sie in Besitz genommen haben. Und dann war das gut. Nicht erst Buße und ach, beichten gehen oder was weiß ich, was die Leute alles für Ideen gehabt haben. Das ist nicht Jesus. Das ist menschliche Meinung, Religiosität, aber es ist nicht Jesus. Das ist vielleicht noch alttestamentlich, alter Bund von Mose her, okay. Aber da sind wir ja schon draus. Da sind wir ja im neuen Bund, in dem Bund mit Jesus. Also hat er nie getan, also sollen wir das auch wir nicht tun. Leute verurteilen und sagen, na, dich kann Jesus nicht heilen. Du bist der Sünder, du bist dieses und jenes. Wer im Glauben kommt zu Jesus, der wurde geheilt und der wird auch geheilt. So ist es die Wahrheit. Also ein klares Nein zu diesen komischen Dingen da, die da in den Gemeinden sich eingeschlichen haben. Und dann wundert man sich, wenn nichts vorwärts geht. Da ist Zweifel pur und eben Zweifel blockiert den Glauben, blockiert die Segnungen, blockiert die Heilungen und verstärkt den Zweifel und eigentlich die Lüge noch mehr. Also Jesus war nicht so. Und es gibt kein biblisches Beispiel, wo Jesus nicht heilen wollte. Es gab nur eben, wie ich vorher schon sagte, den Fall Nazareth. Da wurden die Leute kaum geheilt. Aber das hat auch nicht den Grund, weil Jesus nicht wollte, sondern weil sie ihm nicht glaubten. Das war das Problem. Sie hatten diesen Jesus nicht als Messias im Kopf, sondern als Zimmermann. Ja, den kennen wir doch schon von klein auf. Es ist ja der vom Josef und von der Maria. Wie soll der jetzt plötzlich Leute heilen können? Ja, der Prophet heißt, es ist in seiner Vaterstadt nicht angesehen. Das ist ein Problem. Dann ging er dann woanders hin mit seinem wunderbaren Evangelium. Dann ging es los mit den Heilungen. Kapernaum und so weiter. Aber die Nazarener, die Leute aus Nazareth, hatten ihn nicht als Erlöser, als Messias auf dem Schirm, sondern als Zimmermann oder Schreiner. Und das hat ihnen eigentlich den Segen verwehrt. Okay. Jesus von Nazareth steht in Apostelgeschichte 10,38. Wie Gott ihn mit Heiligen Geist und mit Kraft gesalbt hat, der umherging und wohltat und alle heilte, die von dem Teufel überwältigt waren, denn Gott war mit ihm. Also sehen wir, die Leute waren nicht deshalb krank, weil sie so schlimme Sünder waren, sondern sie waren vom Teufel überwältigt. Und darum hat sie Jesus frei gemacht, hat ihnen wohlgetan und hat sie geheilt. Da muss man ansetzen, wenn Leute krank sind oder besessen sind oder sonst was, dann müssen sie vom Teufel freigemacht werden, denn der ist eigentlich der Übeltäter und nicht in erster Linie die Sünde, okay? Wer nicht glaubt, ist ein Sünder und der muss mit dem Problem dieser Art leben, aber wer an Jesus glaubt, ihn als Messias annimmt, wird vom Sünder zum Gerechten und dann ist er auch in der Position, wo er freigesetzt werden kann und geheilt werden kann. Und Jesus kam, weil Gott ihn gesalbt hat mit Kraft und Heiligen Geist und hat diese Leute, die vom Teufel überwältigt waren, wieder freigemacht. Er hat die Werke des Teufels zerstört, hat krankmachende Dämonen ausgetrieben und er hat ihnen die Sünden vergeben. Da haben sich ja die Pharisäer furchtbar aufgeregt, wie kann der das tun? Der Gotteslästerung und so. Aber er hat einfach das getan, wozu er von Gott gesandt war und gesalbt war. Er war halt einfach der Messias, der Erlöser der Menschen. Und hier sehen wir, Gottes Wille ist, dass die Menschen gesund und gesegnet sind, weil Jesus den Willen Gottes getan hat, weil Jesus den Vater offenbart hat. Also musst du das ganz groß oben dir da reinschreiben. Gottes Wille ist immer Heilung und Befreiung. Und diese Aussage muss alle anderen Meinungen erschüttern, also richtig bumm, und rausbuxieren aus deinen Gedanken, aus deinem Herzen. Also diese falschen Meinungen und Lügen, die müssen nach und nach sich beugen. Das kann ein bisschen ein Kampf bedeuten, das mag schon sein. Aber bitte den Heiligen Geist, dass er dir dabei hilft, dass er dich erfüllt, dann geht es doch viel leichter, als wenn du das nur mit einem eigenen Willen tun willst. Also wenn du weißt, dass Gottes Wille Heilung und Befreiung ist, dann macht er so ein Gebet wie im Vater Unser, wo es heißt, dein Wille geschehe, doch eigentlich wieder Sinn, oder? Aber das hat für viele ein bisschen so einen faden Beigeschmack. Das ist dein Wille geschehe, weil sein Wille könnte ja vielleicht irgendwas sein, das was mir nicht ins Konzept passt. Das was für mich sogar was Schlechtes ist. Und darum wird das eigentlich ein bisschen umgangen, so das Dein Wille geschehe. Es wird vielleicht als Gedicht runtergesagt, ja, ungefähr, aber ernst gemeint wird es dann nicht, weil sonst die Leute meinen, Gott könnte irgendwas für sie vorgesehen haben, was gar nicht passt, und dann machen sie einen Bogen rum. Aber wenn du weißt, dass Gottes Wille für dich gut ist, das Beste ist, Heilung ist, Befreiung ist, dass du Wohlstand erlangst, dass du ein gutes Leben führen kannst, dann wird das Gebet vielleicht wieder ein bisschen interessanter. Die Leute haben einfach ein schlechtes oder verdrehtes Gottesbild. Deshalb haben sie da ein bisschen Scheu vor so einem Gebet, ein bisschen Angst vor Gott. Sie meinen dann, oh, wenn mich der aber dann nach Afrika schickt oder nach Indien oder nach sonst irgendwo hin, oder der will vielleicht, dass ich arm bin und mein ganzes Geld den Armen geben muss oder so, diese Gedankengänge. Aber das steht nicht so in der Bibel. Aber es ist nicht so, dass Gott immer bloß will, dass alle Leute arm sind. Das würde das ganze Ding da einfach nicht funktionieren, das mit dem Glauben. Es gibt sehr viele Schriftstellen, dass die Leute gesegnet sein sollen, die Gerechten, die Glaubenden, die Erben Abrahams. Und wenn du das vom Jesu Dienst ansiehst und weißt, heute ist er noch derselbe, dann ist es ganz wichtig zu wissen und zu sehen. Ja, also wenn damals irgendwo Mangel war, dann hat er halt Brot und Fisch vermehrt. Wenn sie Geld gebraucht hatten, dann haben sie einen Fisch gefangen, in dem ein Goldstück war oder so. Und sie hatten aber trotzdem auch Geld dabei, weil Judas hatte ja die Kasse geführt. Ja, also das heißt, sie hatten was, sonst hätte ja keiner eine Kasse dabei haben sollen. Aber jetzt zurück zur Heilung, das ist ja unser Thema heute. Jetzt stellt sich natürlich bei den meisten groß da drin die Frage, ja, warum tut er es dann nicht einfach? Warum heilt er mich dann nicht einfach? Und die Frage ist natürlich sehr berechtigt und auf diese Frage brauchen wir auch eine Antwort. Man muss aber auch sagen, diese Frage drückt schon ein Stück weit auch schon ein Problem aus. Ein Problem, du weißt nicht, das, was die Bibel sagt, und ist damit auch ein Problem des Zweifels. Ein Zweifel, das heißt, aus Mangel an Erkenntnis seines Willens und des Vertrauens in ihn, weil die meisten glauben nicht so recht und wissen nicht so recht, ob er heilen will, ob er jetzt heilen will, ob er mich heilen will, ob er das überhaupt kann. Also meine Krankheit, mein Gebrechen ist schon so, dass die Ärzte sagen, kann man nichts machen. Der Verstand sagt, unmöglich. Da muss er wieder zurück zu den Evangelien und zu Jesus, was er alles vollbracht hat. Und da gibt's einfach kein Unmöglich. Aber jetzt gibt es ein bisschen einen Unterschied zwischen dem damals und dem heute. Weil die Leute damals, die gingen zu Jesus hin, der war ja körperlich anwesend, und sie haben ihn berührt. Sie haben ihn einfach berührt, entweder irgendwo am Arm, an der Schulter oder das Gewand, und so wurden sie geheilt. Und diese Möglichkeit haben wir ja jetzt direkt heute nicht, weil er ja nicht persönlich da ist. Da können wir nicht am Gewandzipfel irgendwo anfassen, um geheilt zu werden. Das ist jetzt der Unterschied der ganzen Sache. Aber so groß ist der Unterschied wie gar nicht. Weil heutzutage können wir ihn auch berühren, aber durch Glauben. Unser Glaube wird Jesus berühren, im Herzen berühren. Der Glaube der Leute damals war auch notwendig. Das muss man ein bisschen auseinanderhalten. Da sind Christen dann verwirrt, weil sie das nicht auseinanderhalten können. Und wenn man dann sagt, ja, dein Glaube ist nicht richtig ausgerichtet, das ist das Problem, dann sind manche Christen dann beleidigt, anstelle, dass sie sagen, ja, okay, ich muss an meinem Glauben noch ein bisschen arbeiten. Ich muss ein bisschen an die Wahrheit anpassen und muss ihn aufbauen, damit die Ergebnisse kommen. Sind sie lieber beleidigt und sagen, ja, du kannst leicht sagen, du hast keinen Glauben, ich glaube doch eh so fest. Aber eigentlich stellen sie die Worte von Jesus ein bisschen in Frage, weil Jesus sagte, dem Glaubenden sind alle Dinge möglich. Du kannst nachlesen, Markus 9,23. Und er sagte auch, dass jeder Bittende empfängt. Ja, das muss man dann sich einfach auch gefallen lassen, dass das die Worte von Jesus wahr sind. Die Jünger mussten sich's auch gefallen lassen, als er ihren fehlenden Glauben kritisierte. Sie waren doch da auf dem Schiff, am See, und der Sturm kam. Sie drohten zu kentern, unterzugehen, und haben Jesus aufgeweckt. Wir kommen um, Herr, hilf uns, so ungefähr. Und Jesus sagte, warum seid ihr furchtsam? habt ihr keinen Glauben. Puh. Also Jesus ist nicht wach geworden und hat gesagt, je, aber da haben wir ein Riesenproblem. Schnell, Petrus, wirf den Anker aus oder irgend sowas. Nein, er hat sie kritisiert eigentlich, wenn man es genau nimmt. Warum seid ihr furchtsam? Habt ihr keinen Glauben? Warum benutzt ihr euren Glauben nicht? Es ist sehr hart da, aber er hat es halt einfach so gemacht. Also sie waren wahrscheinlich dann schon schockiert. Und als er dann den Sturm stillte in einem Nu, durch ein paar Worte, waren sie wahrscheinlich noch mehr schockiert. Aber wir sehen, Glauben ist notwendig. Angst, Furcht ist der Gegenspieler vom Glauben. Der Feind will dir Angst einjagen, dass du zusammenzuckst und zitterst. Und Gott möchte, der Heilige Geist möchte, dass du aufstehst und sagst, Stopp, Sturm, sei still oder so, je nachdem, wie dein Problem lautet. Also arbeite lieber intensiv an deinem Glauben, an der Erkenntnis von Wahrheit und nicht Gott kritisieren oder anklagen, weil er nichts tut. Der Glaube kann trainiert werden, der Glaube kann aktiviert werden, der Glaube muss vor allen Dingen zurechtgerückt werden. Weil manche Leute glauben sehr fest an was Falsches und sind von dem überzeugt, dass es richtig ist. Und das ist ein Problem. Weil diesen Glauben an was Falsches wird der Heilige Geist niemals bestätigen. Der Heilige Geist bestätigt immer bloß den Glauben an die Wahrheit, an das wahre Evangelium. Und wenn so ein überzeugter, zweifelloser Herzensglaube zu finden ist, dann berührt dieser Glaube das Herz von Jesus. Da wird der Kontakt hergestellt. Also nicht mehr sein Gewandzipfel, wie heißt das, die Quaste an seinem Gewand, sondern der Glaube berührt das Herz von Jesus. Ein Glaube, der auf Beziehung beruht und auf das Kennen von Jesus, auf das Kennen dieser Wahrheit, seiner Gnade, seiner Liebe, da muss Glaube aufgebaut werden. Der Glaube, der durch die Liebe zum Wirken kommt, heißt es immer irgendwo in der Schrift. Also Jesus zu kennen, ist das A und O. Persönlich kennen, nicht nur von Jesus was gehört haben, von Jesus zu wissen, die Bibel auswendig zu können, was ja nicht schlecht ist, aber den Unterschied macht es, die Berührung von Jesus, ihn persönlich zu kennen, zu wissen, er ist da, er ist mehr als da, er ist ja in uns. Und die meisten haben den Gedankengang drin, er ist irgendwo da oben, weiß nicht genau wo, im Himmel halt, und haben wir das Problem, jetzt können wir ihn nicht berühren. Das ist falsch gedacht. Er ist in uns, Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit heißt es. Und du kannst ihn durch Glauben berühren. Wenn du in dein Gebetskämmerlein gehst, in aller Ruhe und konzentrierst dich auf ihn und betest zu ihm und lässt dich nicht abbringen, betest auch in Sprachen und wahrheitsgemäß die Bibel als Vorlage letztendlich, dann wirst du ihn berühren. Weil ihm das gefällt. Wenn sich jemand nach ihm ausstreckt, lässt er sich finden. Wenn jemand bloß ein religiöses Tralala macht und von den Leuten gesehen werden will dabei, das funktioniert nicht. Du bist beim Pharisäer gut zu Hause, ja, aber nicht bei Jesus. Und du musst das Kreuz, das Erlösungswerk, das Evangelium im Fokus haben, dann wirst es auch gelingen. Die Sühnung der Sünde, das Tragen der ganzen Folgen der Sünde, als Jesus ans Kreuz ging, das ist das, was es ausmacht. Ja, weil wenn die Sünde von dir weg ist und durch Glauben ist sie halt einfach weg, dann ist der jeglicher Krankheit das Fundament, der Boden unter den Füßen einfach entzogen. Ja, die Strafe für die Sünde sind eben die Krankheiten, die Schwachheiten, die Gebrechen, die Leiden, die Schmerzen, der Fluch und so weiter. Aber das lag alles auf dem Leib von Jesus. Durch ihn sind wir wieder versöhnt mit Gott, sagt uns Römer 5,10. Durch ihn, durch sein Opfer, sind wir wieder versöhnt mit Gott. Wir vertragen uns wieder. Da ist die Sünde, die dazwischen stand, das trennende Element ist weg. Ja, und dieser Jesus, der keine Sünde getan hat, steht in 1. Petrus 2, 22 bis 24, der keine Sünde getan hat, nicht eine, der hat unsere Sünden an seinem Leib, an dieses Holz, an dieses Kreuz hinaufgetragen. Das ist das Evangelium schlechthin. Dort hat er sie getragen und deshalb müssen die Folgen der Sünde von uns dann verschwinden, weil die Folgen kommen auf ihn. Aber da gibt es bei vielen Christen tatsächlich ein Problem. Es ist ein Problemfall. Es gibt so viele selbstgerechte Menschen, vor allem auch in christlichen Kreisen. Selbstgerechte Menschen, und die empfangen einfach schwer von Gott. Warum? Weil sie vorrangig auf ihre eigenen Werke, ihre guten Werke, ihre eigene Gerechtigkeit vertrauen und darauf bauen. Und meinen, wenn sie das und das und das tun, dann wird Gott für sie auch was tun. Und das ist ein Holzweg, ein totaler Holzweg. Das ist das vom alten Bund her. Ja, Gebote halten und dann gesegnet werden. Gebote übertreten und den Fluch kommen. Da war es im Alten. Kannst du 5. Mose 28 nachlesen. Aber so ist es nicht mehr im Neuen. Ja, im Neuen reicht der Glaube. Der Glaube ist uns zur Gerechtigkeit. Nicht der Glaube an unsere Werke, sondern der Glaube an das Erlösungswerk von Jesus. Und das reicht aus. Aber diese selbstgerechten Leute, die auf ihre eigenen Dinge vertrauen und sagen, ja, im Großen und Ganzen bin ich ja eh ein ganz guter Mensch und ich denke, das wird bei Gott schon so passen und das ist ja ganz okay. Und dann sehen sie nicht, gar nicht die Notwendigkeit eines Erlösers oder die Notwendigkeit ihrer persönlichen Erlösung, weil sie auf ihre Werke voll und ganz vertrauen. Und das ist das Problem. Wie gesagt, Nazareth ist das Beispiel. Sie haben Jesus nicht als ihren Erlöser sehen können, sondern als Zimmermann oder Zimmermanns Sohn. Und dann haben sie kaum was von ihm empfangen können. Aber wir müssen Jesus sehen auf das, was er ist. Als Messias, als Erretter, als Erlöser, als Lamm Gottes, als Sündenbock unterm Strich, der für uns das alles getan hat. Und da müssen wir unseren Glauben drauf aufbauen und entwickeln, zurechtrücken. Der Glaube, wo kommt der her, sagt uns Römer 10,17. Der Glaube kommt aus der Verkündigung. Und aus was für Verkündigung? Die Verkündigung des Evangeliums. Hier sagt der Paulus, das Wort Christi, das Wort von Christus, das Wort des Evangeliums, unserer Erlösung. Das baut den Glauben auf. Und ich habe einmal gelesen, dieses Glauben kommt aus der Verkündigung oder das Hören, das ist ein beständiges Hören. Also nicht schon einmaliges Hören, sondern ein beständiges Hören dieser Wahrheit, bis diese Wahrheit in uns lebendig wird, bis es zur Wahrheit wird und nicht schon zur Information. Und deshalb haben wir ja diese Lehrabende immer, dass du es immer wieder hörst. Und wenn du immer wieder hinhörst mit einem offenen Herzen, mit dem Wollen, ich will die Wahrheit ganz und klar erkennen und glauben und mich darauf stützen, dann wird es zu einer richtigen Festung der Wahrheit in dir, wo die Lüge, das religiöse Zeug einfach nicht mehr Platz hat, und dann wirst du auch die Ergebnisse bekommen. Die guten Segnungen werden dich erreichen, werden über dich kommen. Nicht weil du so super bist, sondern weil er so super ist. Ja, und da, wo du nicht so bist, wie er meint, dass du sein sollst, wird er dich verändern von innen heraus. Und nicht dein Werk und dein Guttu oder Gebote halten und so weiter. Das ist das Evangelium. Also trainiere deinen Glauben, bis eine volle Herzensüberzeugung entsteht. Indem du hörst immer wieder die Wahrheit, du meditierst drüber, das heißt, du denkst drüber nach, du pflanzt das Richtiggehen ein in dich, du sprichst es auch immer aus. Ja, das ist ganz wichtig, dass du diese Wahrheiten auch aussprichst und Glaubensbekenntnisse machst, weil der Glaube braucht ja einen Ausdruck, Werk. Und da ist das Erste, das Richtige zu reden. Du glaubst der Wahrheit Gottes und nicht den Lügen und Halbwahrheiten des Teufels und der Religion. Es ist ein Kampf zwischen deinen Ohren, eine Zeit lang, aber wenn du dabei bleibst, wird die Wahrheit siegen und die Lüge verschwinden. Vor allem setz dich nicht anderen Lügenwahrheiten, sage ich jetzt einmal, weil ja jeder seine Lüge als Wahrheit verkauft, setz dich nicht solchen Dingen aus, weil es dich nur zurückwirft und die Wahrheit einfach nicht dementsprechend in den Glauben aufbauen kann, wenn du immer wieder was hörst, was anders aussagt. Weil der Feind, der schläft nicht und er will seine Lügen natürlich ebenso einsäen in deine Herzen wie der Herr seine Wahrheiten. Also Gleichnis von Simon kennt ihr ja. Also die Leute, die damals Jesus körperlich berührten und geheilt wurden, auch sie mussten einen Glauben einsetzen, sonst hätte es nicht funktioniert. Das muss man schon dazu sagen. Es war der Glaube, der sie dazu bewegt hat, ich gehe zu diesem Jesus und wenn ich ihn berühre, werde ich geheilt. Und es war ein Risiko für die Leute. Der Aussätzige, der wenn aufgeflogen wäre, dann hätten sie ihn gesteinigt. weil er hatte nicht das Recht, sich unter die Leute zu mischen. Er musste einen bestimmten Abstand einhalten, weil die anderen wollten ja nicht angesteckt werden von dieser Krankheit. Also dieses Risiko musste er eingehen und er hat gesagt, entweder ich werde gesteinigt oder ich werde geheilt. Da gab es nichts dazwischen, entweder oder. Also versetz dich einmal in die Lage eines solchen Mannes oder eines Menschen. Das ist natürlich schon nicht einfach, aber es hat sich gelohnt. Er ist zu Jesus gekommen und er wurde geheilt. Das gleiche auch mit der Frau, die 12 Jahre mit Blutfluss behaftet war. Das war auch dann, sie war unrein und hat natürlich da das Problem gehabt. Und ging zu allen möglichen Ärzten. Es ist ihr noch schlimmer geworden, hat ihr ganzes Geld bei den Ärzten dort gelassen und sie wurde eben nicht geheilt. Aber dann hat sie von Jesus gehört, heißt es hier in Markus Kapitel 5. Die Hoffnung ist aufgekommen. Sie hat von Jesus gehört, da gibt es einen, der heilt die Leute, der wirkt Wunder. Denn wenn man berührt, wird man geheilt. Und das hat sie gehört. Die Hoffnung hat einen Funken abgekriegt. Sie ist aufgeflammt und sie hat sich zu Jesus hingeschlichen, von hinten heißt es, und rührte sein Gewand an. Denn sie sagte, das war ihre Glaubensentscheidung, wenn ich nur sein Gewand anrühre, werde ich geheilt werden. Und sogleich vertrocknete die Quelle ihres Blutes und sie merkte am Leib, dass sie von der Plage geheilt war. Also die hat Jesus berührt und sogleich war Schluss mit dieser Blutung. Die hat sofort erkannt, hey, jetzt ist gut. Jetzt bin ich geheilt. Die hat es sofort gespürt. Man kann auch die heilende Kraft Gottes spüren. Das ist ja ganz toll und ist wichtig, dass man spürt. Und auch Jesus hat es gespürt. Ja, es heißt hier weiter, und sogleich erkannte Jesus in sich selbst die Kraft, die von ihm ausgegangen war. Er wandte sich um in der Volksmenge und sprach, wer hat mein Gewand angerührt? Seine Jünger sagten, du siehst, dass die Volksmenge dich drängt und du sprichst, wer hat mich angerührt? Und er blickte umher, um die zu sehen, die dies getan hatte. Also er hat die gesucht, wo er gewusst hat, aha, ein glaubender Mensch hat mich jetzt berührt. Ein glaubender Mensch hat diese heilende Kraft in mir aktiviert. Dann geht es hier weiter. Die Frau aber fürchtete sich und zitterte, da sie wusste, was ihr geschehen war. Sie kam und fiel vor ihm nieder und sagte ihm die ganze Wahrheit. Er aber sprach zu ihr, Tochter, dein Glaube hat dich geheilt. Geh hin in Frieden und sei gesund von deiner Plage. Er sagt immer, dein Glaube hat dich geheilt. Sie musste Glauben aufbringen und dieser Glaube hat auch funktioniert. Dieser Glaube hat die Heilungskraft, die in Jesus war, aus ihm herausgezogen. Und jetzt sehen wir, das sind zwei Dinge, die zusammenkommen müssen. Der Glaube und die Kraft. Und das ist das Problem, das wir heute ein bisschen haben. Ja, weil kaum Leute da sind, die anständige Kraft in sich tragen. Das ist die Krux der Sache. Aber da zu dem Thema Heilungsdienst durch Geistesgaben und Dienstgaben, da kommen wir erst das nächste Mal drauf. Wir dürfen uns jetzt bloß nicht da jetzt abbringen lassen und meinen, ja, es sind da keine Leute da, die so stark gesalbt sind, wie Jesus gesalbt war oder die Apostel, weil wir wollen ja Jesus berühren. Und Jesus ist gesalbt. Aber er ist halt nicht mehr als Mensch in Fleisch und Blut da, sondern er ist im Geist da. Und das ist der Unterschied und das müssen wir lernen und erkennen. Weil dann kommen auch wieder Glaube und Kraft zusammen. Weil Jesus im Geist berühren, das funktioniert, er ist nämlich nicht irgendwo weit weg im Himmel oben. Das kannst du feststellen, als Paulus sich bekehrte, als Jesus ihm begegnete. Also da war er auch schon in den Himmel aufgefahren und trotzdem war er geistlich anwesend und hat den Paulus vom Ross geholt sozusagen und hat ihn errettet. Also Paulus sah ein Licht und Paulus spürte Kraft und Paulus hat die Stimme gehört. Also Jesus war da. Nur nicht körperlich. Körperlich ist er nicht anwesend. Er ist nicht sichtbar, spürbar und berührbar, so wie damals, sondern im Geist ist er sichtbar, berührbar und wahrnehmbar. Aber eben mit geistlichen Sinnen und nicht mit natürlichen Sinnen. Deshalb ist ja oft meine Lehre, dass die Leute lernen müssen, die geistliche Ebene zu erlangen. Nicht nur auf der fleischlichen, natürlichen Ebene irgendwas zu produzieren, sondern in den Bereich des Geistes hineinzuarbeiten. Weil dort wirst du Jesus berühren können. Anders wird es nicht gehen. Und es ist für die Christen, die auf der fleischlichen, natürlichen Ebene zu Hause sind, ein Problem. Die meinen, wenn sie in der Kirche ein Kerzchen hinstellen und anzünden für irgendwas, dann sieht es Gott und dann wird er vielleicht was tun. Käse, ein Kerzchen, am Grab stellen die Leute Kerzchen hier, das ewige Licht so ungefähr. Entweder der ist eh gerettet, dann ist er im Licht, und wenn er nicht gerettet ist, dann ist er in der Finsternis, da wird dieses Kerzchen kein Licht hineinbringen können. Aber das ist das Problem, das Fleischliche, das Religiöse. Und das hat man den Leuten über Jahrhunderte eingebläut und alle haben es gemacht und jeder meint, ja, wenn es die anderen tun, dann wird es schon passen, mache ich es doch auch. Das Denken ist dann zweitrangig so ungefähr. Anstatt dass sie sich aufmachen und sagen, oh, ich muss jetzt einmal schauen, was das mit dem Jesus wirklich auf sich hat. Also Jesus ist überall im Geist anwesend. Deshalb können Christen überall und alle Zeit im Gebet zu ihm hinzutreten. Das ist Fakt. Und Jesus ist sogar in ihnen und sie merken es nicht, weil sie falsch gelehrt wurden. Falsches Denken behindert die Christen. Okay, er sagt uns auch im Hebräer Kapitel 4, 16, lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Also was soll man tun im Gebet? Freimütig hinzutreten zum Thron der Gnade, zu ihm, weil er sitzt auf dem Thron der Gnade. Und da empfangen wir Barmherzigkeit, da empfangen wir Gnade, da empfangen wir Hilfe, da empfangen wir Heilung und Gesundheit und Versorgung. Aber wir müssen hintreten. Ja, wo muss ich jetzt hintreten? In welchem Flieger muss ich mich jetzt setzen, dass ich da hinfliegen kann, wo der Thron der Gnade steht? Da nützt dir der Flieger nichts. Der Thron der Gnade steht in der geistlichen Himmelswelt. Und da musst du hintreten. Deshalb sage ich ja, wir müssen in den Bereich des Geistes gehen. Und es geht, wenn du von neuem geboren bist, wenn dein Geist innerlich wieder lebendig gemacht wurde, dann bist du ein geistlich lebendiger Mensch. Und dann hast du auch die Möglichkeit, in den Bereich des Geistes zu gehen, zu berühren, hineinzuschauen, hineinzuhören, Jesus zu berühren. Aber das muss den Christen erst einmal klar werden und es muss trainiert werden, geübt werden. Und sicherlich wird es auch Widerstände geben und vielleicht auch Rückschläge. Das möchte ich nicht ausschließen. Davon kann ich auch Lieder singen, will ich aber nicht. Ich will weiterarbeiten. Und noch mehr, Jesus berühren, zu ihm hintreten durch den Glauben und schauen auf dieses Sündopfer, auf das Lamm Gottes, auf die zentrale Botschaft vom Kreuz, vom Evangelium, auf all die Dinge, was dieser Jesus dort für uns erworben hat. Diese Gerechtigkeit, also Sündlosigkeit, das ist Heilung, das ist Befreiung, das ist Versorgung, das ist sogar Reichtum, es ist Frieden, es ist Versöhnung, all das, was er dort getan hat, ist eine ganz tolle Sache, auf das müssen wir uns konzentrieren, weil dafür ist dieses Opfer gebracht worden. Ja, und ganz wichtig, Adams Sünde wurde auch auf dieses Opfer gelegt, auf dieses Opfer Jesus. Und diese Sünde Adams ist von dir weggetan worden, die sogenannte Erbsünde. Sie lastet nicht mehr auf dir, wenn du an Jesus wirklich glaubst. Also durch dieses Hinschauen auf dieses Opfer am Kreuz, das ist das Erste, was du tun musst, um Jesus zu berühren. Das ist Jesus berühren. Das Opfer, das ist dafür da. Und ich sage dir eins, Jesus bietet jedem Glaubenden ein Tauschgeschäft an. Und er sagt zu dir, gib mir deine Krankheiten und ich schenke dir meine Gesundheit. So lautet dieser Deal. Ich gebe dir meine Krankheiten, Jesus, du gibst mir dafür deine Gesundheit. Und Jesus war vollkommen gesund. Also bevor dass er als Sünder wurde und ans Kreuz geheftet wurde, war er vollkommen gesund. Ein perfekter Mensch. Ja? Und das ist der Tausch, das ist der Deal. Da gibt es ein Beispiel im Alten Testament. Die Israeliten, sie schauten auf diese eherne Schlange, die Mose an einem Stab erhöhte, wie Gott es ihm gesagt hatte. Und dann wurde ihnen vergeben und sie wurden geheilt. Vorher haben sie gesündigt, dann wurden sie von Schlangen gebissen und an diesen Schlangenbiss sind sie gestorben, einer nach dem anderen. Und als sie dort hinschauten, auf dieses Opfer, dieser Bild für Jesus am Holz, so ist da diese eherne Schlange an einem Stab erhöht worden, das Hinschauen hat gereicht. Also sie mussten nicht irgendwo um Vergebung winseln und so weiter, sondern sie mussten auf das Opfer schauen, sie mussten auf den Jesus schauen an sich und dass dort die Sünde an dieses Holz gehängt wurde, ja, diese Schlange ist ein Bild für die Sünde, und dann wurden sie geheilt. Und so ist es auch heute, wir müssen hinschauen auf dieses, wo Jesus für uns zur Sünde wurde und an das Kreuz gehängt wurde. Und das gilt auch heute noch und es gilt für all die anderen Segnungen, die Jesus dort am Kreuz für uns erworben hat. Aber heute bleiben wir halt speziell bei Thema Heilung und da gibt es auch noch eine interessante Sache. Jesus hat von den Römern die Strafe bekommen. 40 Hiebe weniger einen, also 39 Peitschenhiebe hat man ihn auf den Rücken geschlagen. Ich habe einmal gelesen, ich weiß es nicht, ich kann es nicht beweisen, ob das stimmt, dass es auch 39 Grundkrankheiten gibt, auf die alle anderen Krankheiten aufbauen. Ich kann es nicht nachweisen, aber es ist ja interessant. Auf jeden Fall wurden unsere Krankheiten auf seinen Rücken aufgeschlagen. Und wenn du dir das einmal bildlich vorstellst, wie deine Krankheiten auf seinen Rücken gepeitscht wurden, dann gibt es deinem Glauben vielleicht auch ein bisschen einen Kick. Es sagt sogar schon der Prophet Jesaja, Jesaja 50,6, ich bot meinen Rücken den Schlagenden und meine Wangen den Raufenden, mein Angesicht verbarg ich nicht vor den Schmähungen und Speichel. Also Jesus hat seinen Rücken richtig gern dargeboten, den Schlagenden, hat sich angeboten als Opfer, schlagt mir drauf. Ich bin dafür da, diese Sündenstrafe, diese Krankheiten auf meinen Rücken zu tragen. Also er sagt hier, ich bot meinen Rücken den Schlagenden dar, ja, den Raufenden, die Wangen, weil sie eben auch noch den Bart ausgerissen haben. Kannst du dir vorstellen, wie toll das ist? Bespuckt haben sie ihn und so weiter. Aber Jesus musste das tun. Er musste unsere Krankheiten tragen. Denn er wurde für uns zur Sünde gemacht, sagt uns 2. Korinther 5, 21. Ja, er wurde zur personifizierten Sünde gemacht. Das heißt, er wurde jetzt der Sünder. Jesus wurde der Sünder, der wurde der Schurke, er wurde der Verbrecher, er wurde der Gesetzesübertreter, er wurde praktisch der zweite Adam. Ja? Und aus Grund dessen, weil er es wurde dort für uns, wurde er auch verurteilt. Ja? Und das Urteil wurde auch vollstreckt. Er musste gestraft werden. Jesus musste deine Sünden tragen. Er konnte nicht mehr aus. Als er ein Sünder wurde, obwohl er selber keiner war, musste er gestraft werden. Musste er die Folgen der Sünde dann auch erleiden. Den Fluch, die Krankheiten und zum Schluss auch noch den Tod. Es musste den Sünder treffen. Dafür ist er als Lamm Gottes von Gott gesandt worden. Und er hat das freiwillig getan. Aber dann musste ihn das alles treffen. Und warum? Damit es uns nicht mehr trifft. Das ist seine Liebe. Er sieht eine Liebe, die er zu uns da aufgebracht hat. Kann man sich eigentlich nicht vorstellen. Aber er hat es getan, damit es uns nicht mehr trifft. Das sehen wir wieder zwischen den Zeilen des Ich will, sei geheilt. Ich habe es ja deshalb ans Kreuz getragen. Ich habe mich ja deshalb dafür geopfert. Also gib mir jetzt deine Sünden, deine Krankheiten, deine Gebundenheiten und so weiter. Ich, sagt Jesus, bin als Opferlamm dafür da. Und es sagt Jesus zu jedem Glaubenden, ich bin dafür da, dass du das auf mich legst. Du brauchst es nicht mehr selber zu tragen. Jesus war dieses perfekte, makellose Opfer, der Sündenbock, ja, und hat dafür die Sünden aufgeladen bekommen und alle Folgen. Und im Gegenzug bekommen wir seine Sündlosigkeit, seine Makellosigkeit, seine Gesundheit, seine Freiheit. Er legt es auf dich. Wenn du das so sehen kannst und das auch so ausdrücken kannst, dass es ihm gibst, dann fängt der Heilige Geist an, diesen Tausch auszuführen und fängt an, dich zu heilen, weil du es sehen kannst, dass alles schon auf Jesus gebracht wurde. Dass das Opfer das alles erleiden musste. Also nicht freiwillig, er musste. Er ging freiwillig hin, sich als Opfer zu opfern, sage ich jetzt. Aber dann war es Pflicht, es war die Erfüllung des Gesetzes. Wenn du dieses Gesetz übertrittst, musst du sterben. Wenn du sündigst, musst du sterben. Wenn du im 5. Mose 28 die Flüche liest, wenn jemand Gesetzesübertreter ist, dann siehst du, wie hart das die ganze Sache ist. Aber dafür hat Gott seinen einzigen geliebten Sohn geopfert. Also, auf das dafür vorgesehene Opfer legst du deine Sünden, dein Fluch, die Krankheit, die Armut und so weiter. Und Jesus legt seine Hand auf dich und du empfängst seine Gerechtigkeit, seine Segnungen, seine Gesundheit und seine Fülle. Das kannst du vielleicht so oder so ähnlich machen, musst du natürlich auf deine Begebenheiten anpassen und sagst, Jesus, ich komme jetzt zu dir und ich lege alle meine Krankheiten auf dich, auf deinen Rücken, Herr. deine Schwachheiten, meine Gebrechen, kannst es dann so personifizieren, nennst du deine Gebrechen oder deine Krankheiten und legst es auf seinen Rücken und siehst es im Geist, wie er das aufs Holz hinaufträgt, weil du kannst sagen, Jesus, du hast dich für mich geopfert. Und so empfange ich jetzt deine Gesundheit. Ich empfange von dir deine Makellosigkeit für meinen Körper. Ich empfange Gnade aus der himmlischen Fülle zur Heilung meines Leibes und meiner Seele und so weiter. Also das kannst du so anpassen natürlich an deine Umstände und deinen Zustand. Aber lerne es zu sehen. Und denk nicht, du musst ja erst noch irgendwas dafür tun. Was du tun musst, ist glauben, was er getan hat. Und jetzt gibt es noch ein bisschen eine Hilfestellung für das. Das ist das Abendmahl. Das Abendmahl, das kann eine riesengroße Hilfe dafür sein. Weil du musst sehen, wenn du das Brot isst, dann isst du sein gesundes, sein makelloses Fleisch und du trinkst sein sündloses Blut. Und du nimmst es in dich auf. Du isst es ja, du schluckst es ja runter. Du nimmst ihn auf, du isst Fleisch von seinem Leib. Du trinkst Blut von seinem Leib. Und das ist eine ganz tolle Sache. Dafür ist es da. Das Abendmahl ist nicht bloß, ja, dass wir auch irgendwas machen, weil es halt so in der Bibel steht. Man muss ein bisschen sehen, warum machen wir das eigentlich? Was bedeutet das eigentlich? Und dann fängt es auch viel leichter an zu wirken. Okay, und dann kommt natürlich immer wieder gleich das große Fragezeichen, weil der Mensch ist ja so, I like sofort, weil es bei Jesus ja so war und dann sind alle gleich geheilt worden und bei uns nicht. Und dann geht der Glaube gleich in den Keller, wenn dir gleich sowas passiert. Also lass dir nicht den Glauben gleich in den Keller ziehen, sondern bleib unbedingt bei den biblischen Fakten. Denk dran, du bist beim Lernen und beim Trainieren. Ja, Jesus war ja schon vollkommen, er war ja schon extrem gesalbt. Aber wir arbeiten ja dahin. Also lass dir nicht gleich den Glauben wieder rauben, wenn es sofort alles gleich perfekt so passiert, wie ich das jetzt lehre. Aber wenn die Lehre, diese Wahrheit sich verfestigt in dir, wird nach und nach auch das so in deinem Leben erscheinen. Es wird so umgesetzt, weil sonst wäre Jesus ein Lügner gewesen. Dann könnte man einpacken, dann könnte man die Bibel in den Ofen hauen und sagen, ja, gibt's nicht. Das wäre verkehrt. Wir müssen eben in der Kraft und in der Salbung wachsen und das hängt natürlich auch mit dem zusammen, wie stark die Wahrheit in sich in dir verfestigt hat. Und bleib dran, widersteh dem Feind, dem Lügner, der natürlich auch immer gleich Gewehr bei Fuß steht und seinen Schrott gleich dir wieder einbläuen will und einflüstern will, damit du wieder abkommst von diesem Glauben, dass er dich gerade jetzt und hier heilen will. Und das ist aber die Wahrheit, und da geht's los. Ja, das, was vor Augen ist, ist die Wahrheit, oder das, was die Bibel sagt, ist die Wahrheit. Das ist der Glaubenskampf. Also vertraue auf die Wahrheit des Evangeliums, des biblischen Wahrheiten. Sei da geduldig und ausdauernd und sogar hartnäckig. Ja, Hartnäckigkeit ist eine ganz wichtige Sache im Glauben. Nicht diese Geduld, da sitzen wir uns hin, da wir Däumchen drehen. Irgendwann wird der Herr schon, wenn er will, und wenn er nicht will, können wir nichts ändern. Das ist kein Glaube, das ist nichts, das ist eine Beleidigung für Jesus. Wenn wir das Beispiel von Abraham nehmen, Abraham war schon fast 100 Jahre, seine Frau auch 90, und er sollte immer noch an die Verheißung glauben, dass er Nachkommen mit der Sarah bekommen soll. Das ist schon heftig, oder? Aber es heißt hier, dass er nicht zweifelte durch Unglauben an der Verheißung Gottes, sondern er wurde gestärkt im Glauben, weil er Gott die Ehre gab. Du kannst nachlesen in Römer Kapitel 4, 19 bis 21. Und er sagte, dass er der vollen Gewissheit war, dass was Gott verheißen hat, dass er das auch tun wird. Also nicht tun vermöge, ist hier geschrieben, aber ich glaube, das müssen wir ein bisschen stärker betonen, dass er das auch tun wird. Und nicht bloß, ja, er kann es zwar, aber er wird nicht so ungefähr, ne? Könnte man da falsch verstehen. Aber wenn Gott einmal eine Zusage macht, dann hält er sein Wort. Sonst wäre er auch ein Lügner und dann wäre er nicht mehr der perfekte Gott. Aber dieser Stolperstein für Christen, wenn nicht alles gleich so wird, wie man gebetet hat, wie man gerade einmal geglaubt hat, dann meint man, ist nichts passiert, jetzt will er doch nicht, jetzt stimmt irgendwas nicht, bin ich doch noch so ein schlechter Sünder und so weiter. Nein, ablegen solche Gedankengänge und auch nicht das glauben, wie viele sagen, ja, zweimal beten darf man nicht, das ist ein Unglaube, stimmt nicht, bleib im Gebet, Geh in die Gemeinschaft mit Jesus, danke ihm dafür, preise ihn für das, was er zugesagt hat. Und Stück für Stück kommt durch die Kraft Gottes deine Heilung und deine Segnung auch zustande. Lass das nicht wieder rauben. Die Botschaft vom Kreuz ist eindeutig. Ja, und hör sie so oft und lese sie so oft und denk so oft intensiv darüber nach, bis es lebendig wird in dir. Dass du dich nicht mehr bemühen musst zu glauben, sondern dass du es einfach glaubst. Ja, so wie ich habe letztes Mal gesagt, 6x6 ist 36. Da brauchst du nicht mehr drüber nachdenken. Stimmt jetzt das überhaupt? Das ist klar, dass das ist. Und so soll diese Tatsache vom Kreuz so sonnenklar für uns sein. Also ein Teil soll es werden von dir, ein inneres Bewusstsein ohne ein Wenn und Aber. Dann wird es erst Frucht bringen können, weil der Herzensglaube ist es und nicht der Gedankenkopfglaube, der sich bemüht. Darum arbeiten wir daran, dass ein Herzensglaube entsteht. Weißt du, wenn ein Herzensglaube entsteht, dann entsteht auch eine Freude. Da habe ich eine Begeisterung von innen her merkt. Hey, jetzt, ja, es fängt an zu, also, oh, jetzt ist es wieder weg, schade. Aber nicht aufgeben, arbeite dran, lass diese Begeisterung, diesen Freudensfunken von innen heraus, lass ihn größer werden und zu einem Feuer werden. Dann wird Lobpreis aus deinem Mund kommen, dann wird Dank aus deinem Mund kommen und du wirst dich gar nicht mehr bemühen müssen, es wird einfach kommen. Du kannst nicht mehr schweigen dann von dem. Dann hat es gefunkt, dann hat Herzensglaube sein Werk getan. Und dann kommen auch die Ergebnisse und die Ergebnisse werden wieder Lobpreis und Dank hervorbringen und so schaukelt sich das hoch. Genauso wie negative Erfahrungen dich nach unten ziehen. Aber so holt das Gute dann dich auch wieder heraus und schaukelt dich hoch in Sphären des Glaubens. Dann kommst du in den Bereich, wo es hingeht, wo Jesus sagt hat, dem Glauben, dann sind alle Dinge möglich. Und wenn du zum Baum sprichst, entwurzel dich und pflanzt dich ins Meer, dann wird er dir gehorchen. Ja, da haben wir noch Luft nach oben, sehen wir, ja, aber das ist die Wahrheit. Und Gott hält Wort. Gott ist treu. Aber Glaube ist notwendig, ohne dem geht's nicht. Glaube ist unser Part. Das Erlösungswerk hat Jesus getan, aber glauben müssen wir. Und den Glauben aufbauen ist unser Teil. Und die Möglichkeit haben wir. Der Heilige Geist ist da unser Helfer, unser Lehrer. Das Wort Gottes ist unsere Richtschnur. Das Evangelium vom Kreuz vor allen Dingen, dass du nicht auf Nebenschauplätze dich verstrickst und in Gesetze und Gebote, weil dann würde das alles wieder zurückgedrängt und wieder versanden und das Feuer erlöschen. Pass deinen Glauben an das Wort an, das Wort des Evangeliums und nicht an Vorstellungen, Meinungen und Erfahrungen. Mit Irrglauben kannst du Gott nicht wohlgefallen. Aber echter biblischer Glaube, Glaube an das Werk von Jesus am Kreuz, ist kostbar in Gottes Augen, sagt 2. Petrus 1,1. Eine kostbare Sache ist dieser Glaube. Und wenn du glaubst, wirst du die natürliche Welt überwinden und die geistliche Welt wird Raum bekommen in deinem Leben. Und dann geht die Post ab. Ich sag dir, da geht die Post ab. Und das ist das, wo wir hinarbeiten. Okay, na, hör jetzt da auf. Es ist schon die Zeit sehr weit fortgeschritten. Das nächste Mal machen wir den Teil 2 zum Thema Heilung. Zum Thema Er heilte sie alle. Da geht es da mehr um die Apostelgeschichte und was er dann war, als Jesus dann schon in den Himmel aufgefahren ist und wie die Apostel und die Jünger weiter diesen Heilungsdienst gemacht haben, wie die Geistesgaben und die Dienstgaben zum Einsatz gekommen sind. Das schauen wir uns dann an, weil der Herr möchte auch heute wieder Geistesgaben in die Gemeinde freisetzen, Dienstgaben. Ja, solche Leute richtig im Dienst des Apostels, des Propheten, des Lehrers, des Hirten, des Evangelisten stehen, wo mit Kraft gesalbt sind. Das möchte der Herr in die Gemeinde wieder hineingeben oder freisetzen. Und das schauen wir uns dann nächste Mal an. Okay, ist heute sehr viel geworden, aber es ist auch ein sehr komplexes Thema, ein wichtiges Thema. Bei Jesus war Heilung immer ein wichtiges Thema. Und darum ist es für uns ebenso wichtig. Okay,